Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 7. April 2022, gleich dem 18. Farvardin 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Wohltuend wie eine frische Sommerbrise«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian fordert gemeinsame Bemühungen um politische Lösung der Ukraine-Krise. Urteil gegen 93-Jährige. Iran kritisiert Menschenrechtsverletzung in Deutschland. Taliban verurteilen tödlichen Angriff auf heiligen schiitischen Schrein im Nordosten Irans. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian fordert gemeinsame Bemühungen um politische Lösung der Ukraine-Krise. Der iranische Außenminister hat zu gemeinsamen Anstrengungen aufgerufen, um eine politische Lösung zur Beendigung des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts zu erreichen. Bei einem Telefongespräch mit seinem ungarischen Amtskollegen Peter Szijjártó am Mittwoch wies Hussein Amir Abdullahian auf den Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie die vom Westen geführten Sanktionen gegen Moskau hin und sagte, die Islamische Republik lehne sowohl Krieg als auch Sanktionen ab. Er dankte auch Ungarn für seine humanitäre Rolle bei der Erleichterung der Rückkehr der in der Ukraine lebenden Iranern in ihr Heimatland. Amir Abdullahian gratulierte zudem zum Sieg der regierenden Fidesz-Partei bei den ungarischen Parlamentswahlen. Er sagte weiter, Teheran sei bereit, seine Beziehungen zu Budapest auszubauen und die Vereinbarungen umzusetzen, die während der Sitzung der gemeinsamen Wirtschaftskommission der beiden Länder im Dezember unterzeichnet wurden. Szijjártó seinerseits lud Amir Abdullahian zu einem Besuch in Ungarn ein. Der ungarische Außenminister unterstrich bei diesem Gespräch das Engagement seines Landes für den Ausbau der Zusammenarbeit mit Iran und forderte die Umsetzung der zwischen den beiden Ländern getroffenen Vereinbarungen. An anderer Stelle bekräftigte Amir Abdullahian die Entschlossenheit Irans, durch die Wiener Gespräche ein gutes und nachhaltiges Abkommen zu erreichen, wenn die USA realistisch vorgehen. Mit Hinweis auf die Initiativen Irans sagte er, wichtige Fortschritte seien bei den Gesprächen erzielt worden. Aber bestimmte Fragen zwischen Teheran und Washington seien noch ungelöst. Szijjártó äußerte seinerseits die Hoffnung, dass eine Einigung durch einen konstruktiven Ansatz aller Seiten erzielt werde. Der konstruktive Ansatz Irans für eine endgültige Einigung sei sehr wertvoll, fügte er hinzu. Urteil gegen 93-Jährige. Iran kritisiert Menschenrechtsverletzung in Deutschland. Der Stellvertreter des iranischen Justizchefs für internationale Angelegenheiten und Sekretär des Hohen Rates für Menschenrechte des Landes hat Deutschland wegen der Menschenrechtsverletzung nach dem Urteil gegen eine 93-jährige Holocaust-Leugnerin kritisiert. Deutschland, das immer eine große Handlungsfreiheit gegenüber Religionen und Heiliggatten hat, kann nun eine 93-jährige Frau nicht dulden, die einfach ihre Meinung geäußert hat, schrieb Kozim Radibobodi am Mittwoch auf Twitter. Ist das nur ein Doppelstandard? Sicherlich nicht. Das ist eine systematische Unterdrückung derjenigen, die sich nicht der westlichen Erzählung beugen, fügte der Sekretär des Hohen Rates für Menschenrechte hinzu. Im Berufungsprozess gegen die Holocaustleugnerin Ursula Haferbeck vor dem Berliner Landgericht ist die 93-Jährige zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Angeklagte habe den Holocaust in Abrede gestellt und bestritten, begründete das Gericht sein Urteil. Westliche Länder, darunter Deutschland, die selbst die größten Menschenrechtsverletzer in der Welt sind, verfolgen eine Politik der Doppelmoral. Sie stellen stets die Menschenrechtslage in verschiedenen Ländern in Frage, um gegenüber ihren Bürgern und der Weltöffentlichkeit nicht Rede und Antwort zu stehen. Taliban verurteilen tödlichen Angriff auf heiligen schiitischen Schrein im Nordosten Irans. Die amtierende Taliban-Regierung in Afghanistan hat einen tödlichen Messerangriff auf den heiligen Schrein von Imam Reza, Friede sei mit ihm, dem 8. schiitischen Imam, in der nordöstlichen iranischen Stadt Mashhad bedauert. In einem Beitrag auf seinem Twitter-Account sagte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid am Mittwoch, das Land verurteilt den Angriff auf ein Gotteshaus und Geistliche in Iran. Das hat nichts mit Afghanen und Afghanistan zu tun. Ein Angreifer hat am Dienstag, dem dritten Tag des Fastenmonats Ramadan, bei einem Angriff im Hof des heiligen Schreins von Imam Reza einen iranischen Geistlichen mit einem Messer getötet und zwei weitere verletzt. Eine offizielle Untersuchung des Falls ist noch im Gange. In Medienberichten wurde er jedoch als Abdullatif Moradi identifiziert, ein 21-jähriger Usbeke, der letztes Jahr illegal über Pakistan nach Iran eingereist war und in Mashhad lebte. Er wurde am Tatort festgenommen. In den Medien verbreitete Videos zeigen, dass er von der Takfiri- und Wahhabiten-Ideologie beeinflusst ist. In einer Botschaft verurteilte der ehemalige afghanische Außenminister Salahuddin Rabbani, Vorsitzender der afghanischen Partei Jamiate Islami, den Terroranschlag und sagte, er habe tiefe Trauer verursacht. Solche tragischen Ereignisse, die in der abweichenden Ideologie der Takfiri-Strömungen wurzeln, verpflichten uns mehr denn je, die Gefahr des militanten Extremismus ernst zu nehmen, fügte er hinzu. Afghanistan, das schon immer ein gutes Beispiel für religiöse Toleranz war, ist leider seit fast 2,5 Jahrzehnten das Hauptopfer von extremistisch abweichenden Gruppen. Rabbani sprach auch der Familie des ermordeten Geistlichen sowie der iranischen Regierung und dem iranischen Volk sein Beileid aus und wünschte eine schnelle Genesung der Verwundeten. In einem neuen Sieg für den jemenitischen Widerstand übergibt Ex-Präsident Hadi die Macht. Der frühere jemenitische Präsident, ein überzeugter Verbündeter von Riad, hat seine selbsternannten Befugnisse an eine neu gegründete Körperschaft übergeben, was ein weiteres Zeichen für das Scheitern des von Saudi-Arabien geführten Krieges zu sein scheint, der von 7 Jahren mit dem Hauptziel begann, Hadi gewaltsam neu einzusetzen. In einer Erklärung vom Donnerstag sagte Abed Rabo Mansur Hadi, er habe seine Befugnisse an den Rat der Präsidialführung delegiert und Vizepräsident Ali Mohsen Al-Ahmar entlassen. Der Rat werde die Aufgaben des ehemaligen Präsidenten und seines Stellvertreters übernehmen und während einer Übergangszeit für politische, militärische und sicherheitspolitische Entscheidungen zuständig sein, fügte die Erklärung hinzu. Die Maßnahme wurde im Einklang mit einer 2011 vom Persischen Golfkooperationsrat GCC ausgearbeiteten Machtübertragungsinitiative ergriffen. Der Führungsrat, bestehend aus einem Vorsitzenden und 7 stellvertretenden Vorsitzenden, wird von Rashad al-Alimi geleitet, einem Sicherheitsbeamten, der während der Präsidentschaft von Ali Abdullah Saleh Innenminister war. Saudi-Arabien begrüßte Hadis Entscheidung und drängte den Präsidentenrat, Verhandlungen mit der populären Ansarullah-Widerstandsbewegung im Jemen aufzunehmen. Das Königreich sagte zudem, es werde 3 Milliarden Dollar an Unterstützung für die jemenitische Wirtschaft arrangieren, 2 Milliarden Dollar würden aus Riad und der Rest aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kommen, berichtete die offizielle saudische Presseagentur SPA. Dabei wird das saudische Regime weithin für die aktuelle humanitäre Katastrophe im Jemen verantwortlich gemacht, wo etwa 80% der 30 Millionen Einwohner irgendeine Form von Hilfe zum Überleben benötigen. Hadi trat Ende 2014 von seiner Präsidentschaft zurück und floh später nach Riad. Um Hadi wieder einzusetzen, begann Saudi-Arabien im März 2015 in Zusammenarbeit mit Waffen- und Logistikunterstützung der USA und mehrerer westlicher Staaten den blutigen Krieg gegen den Jemen. Putin beschuldigt Kiew derber zynische Provokationen in Bucha. Russlands Präsident Wladimir Putin sagt, die ukrainischen Behörden stünden hinter derben und zynischen Provokationen in der Stadt Bucha, die Schlagzeilen machte, nachdem Bilder aufgetaucht waren, die angeblich die Leichen toter Zivilisten nach dem Abzug russischer Truppen zeigten. Im Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán gab Putin seine grundsätzliche Einschätzung der derben und zynischen Provokationen des Kiewer Regimes in der Stadt Bucha ab, sagte der Kreml am Mittwoch in einer Erklärung. Die ukrainische Regierung wirft Russland nun Kriegsverbrechen vor. Das russische Verteidigungsministerium weist die Verantwortung zurück und sagte, die Leichen seien kürzlich auf den Straßen von Bucha platziert worden, nachdem sich alle russischen Einheiten vollständig aus der Stadt nahe der Hauptstadt Kiew zurückgezogen hatten. Russland sagt, seine Streitkräfte hätten seit Beginn der Militäroperationen im Land am 24. Februar keine Zivilisten in der Ukraine angegriffen. Bezüglich der Zivilisten, die in Bucha tot aufgefunden wurden, forderte der ungarische Ministerpräsident eine unabhängige, faire Untersuchung. Bei allen Gräueltaten müssen wir sie untersuchen, obwohl wir in einer Ära massiver Manipulation leben, in der wir uns nicht sicher sein können, ob wir unseren eigenen Augen trauen können, sagte er auf einer Pressekonferenz und forderte den Schutz der Zivilbevölkerung um jeden Preis. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte in einer separaten Bemerkung, die westlichen Medien trügen die Schuld für das, was in Bucha passiert sei. Ja, ich beschuldige westliche Medien, vor allem die amerikanischen Medien, nicht nur Fälschungen und Fehlinformationen zu verbreiten, sondern auch der Komplizenschaft bei dieser Strafaktion zur Tötung von Zivilisten in Bucha, sagte sie vor Reportern. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 11 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 21 Grad und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die Fronten bewegen sich in der Ukraine. Es gibt beiderseitige Entgegenkommen und einen teilweisen russischen Truppenrückzug im Norden und Nordosten. Das Problem ist, dass das bankrotte Washington seine Jagd nach realen Werten wie Bodenschätzen nicht aufgeben kann, ohne seine extrem überdehnte Dollarwährung und deren Weltherrschaft zu gefährden, sagt der Bundesvorsitzende der Partei Die Neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute höre Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hossert, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Scharokny.
Ja, danke schön. Herr Hossert, seit dem 24. Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Von dem angekündigten Blitzkrieg sind inzwischen gut 6 Wochen vergangen, ohne dass ein Ende der Kampfhandlungen in Sicht wäre. Erzählen Sie uns, Herr Hörstel, bitte zunächst mal über die aktuelle Lage in diesem Gebiet.
Ja, da hat sich sehr viel getan seit unserem letzten Gespräch vor etwa 2 Wochen. Und zwar hatten wir ja vorher praktisch eine dreiseitige Umklammerung der Ukraine mit russischen Truppen aus Weißrussland heraus, aus Russland heraus und dann auch von Süden her. Und davon ist sozusagen nur etwas mehr als die Hälfte noch da, denn die ganze nördliche Seite ist weggefallen und die östliche Seite ist auch ausgedünnt. Und jetzt konzentrieren sich Kämpfe auf den Süden. Mariupol, die Stadt am Schwarzen Meer im Süden, eine wichtige Stadt, wichtige Verbindung auch zur Krim vom russischen Festland aus. Das ist ein Hauptkampfgebiet geworden. Das ist noch nicht völlig zu Ende. Allerdings haben sich jetzt mehrere hundert ukrainische Soldaten den russischen Truppen ergeben. Und hier gibt es große Fortschritte. Und das andere ist ein gewaltiger Rückschritt, wenn man so will. Ein Rückzug der russischen Truppen. Hier kann man erkennen, dass es offensichtlich aus Moskauer Sicht keinen Sinn machte, langsam die Hauptstadt der Ukraine in Trümmer zu legen, bei dem Versuch, sie einzunehmen. Und dass das keine gute Presse vielleicht auch wäre weltweit. Ich kann es nicht beurteilen, was dazu geführt hat, jedenfalls den Umklammerungsgriff auf Kiew zu lockern. Tatsache ist wohl auch, dass die russischen Verluste höher sind, als man in Russland zunächst so berechnet hat. Und allerdings schwimmt auch die Ukraine in vom Westen angelieferten Waffen. Das muss man dazu gehören. Die werden in so ungeheuerlicher Größenordnung auch dann von russischen Truppen erobert. Und da sehe ich sehr viele Bilder davon. Oder auch zerstört, dass Ramzan Kadyrov, der Chef der Republik Tschetschenien, sich bereits bei der Ukraine bedankt hat für dermaßen viel Waffen und Gerät, die er da mit seinen Kämpfern, interessant, Tausende von Tschetschenen kämpfen in der Ukraine, für Russland, dass er sich bedankt hat, dass hier so viel eingenommen wird und man damit die eigene Lager auffüllen kann. Das Zeug ist auch teuer. So eine Javelin-Antipanzerrakete kostet viel Geld und kann man sicher auf dem Weltmarkt gut verkaufen, wenn man das möchte. Das ist so ein bisschen die grobe Lage. Und wir haben im Kleineren ein großes Tauziehen um ein angebliches russisches Massaker bei Bucha. Und da hat die Propaganda auf der westlichen Seite sich überschlagen damit. Und das Ganze ist im Grunde sehr einfach zu klären. Hier müssten eine wissenschaftlich haltbare Obduktionen vorgenommen werden an den Toten. Dann wüsste man genau, wer da wann, wen, wie umgebracht hat. Und das ist leider offenbar nicht mehr möglich, weil man vielleicht schon vieles beseitigt hat. Jedenfalls schlägt man sich jetzt, also die neueste Meldung ist, die Deutschen hätten einen Funkspruch von Russen aufgefangen, die also das Massaker von Bucha planten und sowas. Das ist alles Blödsinn, alles fälschbar. Auch Satellitenbilder sind überhaupt keine Aussage. Jeder Photoshopper kann die selber basteln. Obduktionen vor Ort, unter Aufsicht, wo man weiß, jawohl, das ist eine Leiche, die ist hier gefunden worden, jawohl, das stimmt. Die ganze Forensik, die wir haben, könnte hier angewandt werden und Zweifelsfall wäre zu klären, dass tatsächlich Russland dieses nicht gemacht hat, aber die Ukraine möchte das nicht. Sehr interessant, führt diese Untersuchungen nicht durch. Im Weltsicherheitsrat hat London unterbunden, dass tatsächlich die Schuldfrage in Bucha untersucht wird. Allerdings möchte man jetzt westlicherseits im UNO-Sicherheitsrat unbedingt die Strafsanktionen gegen Russland debattieren. Das ist schon krass. Also die Grundlage dafür, die rechtliche, die soll nicht untersucht werden. Aber was man dann alles Böses gegen Russland macht, das kann man da besprechen. Sehr, sehr spannende Sache. Und daran sieht man, der Propagandakrieg läuft auf Hochtouren. Russland ist an dieser Front, an der Propagandafront, an der Kommunikationsfront weit unterlegen und kann hier auf jeden Fall nicht mithelfen. Und das macht sich der Westen jetzt gnadenlos zunutze. Und der Kampf geht ja auch in Richtung Währung und der geht in Richtung Rohstofflieferungen. Und hier muss man sagen, dass die USA gerade ihre Schweröllieferungen aus Russland verdoppelt haben, während Europa ja gar nichts mehr davon importieren soll, nach Washingtons Wünschen. Spannend, das kennen wir von früher. Und wir sehen, dass Russland gewaltige Finanzgewinne einstreicht wegen der erheblich gestiegenen Energiekosten. Der Markt ist explodiert, einfach wegen der Krise. Und das macht sich Russland nun zunutze. Also auch das geht durchaus für den Westen nach hinten los. Die Sanktionen greifen nicht. Das russische Finanzsystem steht stabil. Der Rubel steigt gegen den Dollar, nachdem tatsächlich eine quasi oder eine Teilgolddeckung hier durch Russland erklärt worden ist, indem nämlich jeder Russe für 5.000 Rubel, je 5.000 Rubel immer ein Gramm Gold kaufen kann. Das ist der Anfang einer Golddeckung, und eine Golddeckung einer großen internationalen Währung ist ein kräftiger, tödlicher Schlag gegen den vollkommen überdehnten, wahnsinnigen Dollar, der eben bereits auch absinkt gegen den Rubel. Mit anderen Worten, es geht für den Westen nach hinten los. Und wenn ich das richtig sehe, ist das auch der große Plan. Es soll ja beiden Seiten schaden. China ist die neue große Macht, auf die der globale Deep State setzt. Das ist die einzig mögliche Interpretation.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. In dieser Sendung geht es um einige schriftliche Werke des iranischen Universalgelehrten Abu Reyhan al-Biruni. Zu den bedeutendsten Werken von al-Biruni zählt das Buch Al-Asar al-Baghia. Der Titel der deutschen Übersetzung lautet Hinterlassenschaften früherer Jahrhunderte. Asar al-Baghia wurde schon vor geraumer Zeit in Europa übersetzt und gilt als eines der Meisterwerke über die Weltgeschichte. Al-Biruni widmet sich an einer Stelle dieses Buches der Methode zur zylindrischen Darstellung der Weltkarte und legt einen neuen Weg für die Zeichnung von geografischen Karten vor. Aufgrund dieses Buches sind europäische Denker der Überzeugung, dass es Al-Biruni war, der die Grundlage für diese Art der Darstellung, die heute als Mercator-Projektion bekannt ist, schuf. Forscher sagen: Lässt man alle anderen Anstrengungen Abu Reyhans beiseite und sieht man nur diesen einen großen Erfolg, so genügt es, um seinen wissenschaftlichen Weitblick zu demonstrieren. Al-Biruni hat in seinem Werk Al-Asar al-Baghia über die verschiedenen Ansichten und Überzeugungen unter den Völkern und den Anhängern von Religionen und Sekten geschrieben und die Unterschiede und Ähnlichkeiten diesbezüglich angeführt. Im sechsten Kapitel von Asar al-Baghia bringt er die chronologische Reihenfolge und die Führungszeit der israelitischen Propheten und Könige sowie der assyrischen, babylonischen und der iranischen Monarchen, aber auch der Pharaonen und der römischen Kaiser und byzantinischen Herrscher. Dieses Kapitel enthält auch die Chronologie der Namen der vorgeschichtlichen Könige Irans und der Könige der Achämeniden, Arsakiden und Sassaniden. Manchmal führt Biruni nicht nur die Jahreszahl, sondern sogar den Monat und den Tag an. Er nennt die überlieferten Berichte auch diejenigen, die er für falsch hält, äußert seine Bedenken und versucht, die zuverlässigsten Zeitangaben von allen herauszufinden. Natürlich irrt auch er sich, wie viele andere Forscher, manchmal bei seinen Einschätzungen. Der deutsche Orientalist Edward Sachau hat 1887 die Übersetzung von Asar al-Bariya in London herausgegeben. Ein weiteres Werk, das Abu Reyhan Biruni der Menschheit hinterließ, ist Tahriqu Mal al-Hind. Dieses Werk zeigt den erstaunlichen Fortschritt in der Soziologie unter den muslimischen Gelehrten, welche sie auf ihren verschiedenen Reisen in alle möglichen Gebiete machten. Tahriqu Mal al-Hind ist das Ergebnis der Bemühungen Abu Reyhans, mehr über die mathematischen und astronomischen Kenntnisse in Indien und die Denkweise und Weltanschauung der Hindus sowie über die besonderen geografischen Merkmale Indiens zu sammeln. Viele sind der Ansicht, dass die westliche Welt dank dieses Buches von Abu Reyhan zum ersten Mal mit Indien Bekanntschaft geschlossen hat. Der amerikanische Schriftsteller Will Durant bezeichnet in seinem Werk über die Zivilisationsgeschichte der Menschheit das Tahriqu Mal al-Hind als eines der wichtigsten wissenschaftlichen Forschungswerke des Mittelalters. Tahriqu Mal al-Hind ist ein herausragendes Werk über die Geschichte, Religion, das Brauchtum und das Wissen der Inder. Al-Biruni kann als einer der Wegbereiter der Anthropologie und vergleichenden Religionswissenschaft gelten. Bei seinen anthropologischen Forschungen begegnete er vielen Schwierigkeiten, denn er betrat als Muslim ein Gebiet, dessen Bevölkerung in keinem guten Verhältnis zu den Muslimen stand und deren Sprache schwierig zu erlernen war. Doch Biruni legte sich sehr gute Sanskrit-Kenntnisse zu und suchte den Kontakt mit der indischen Bevölkerung und ihren Gelehrten. Er reiste in alle Teile Indiens. In dem Buch Tahriqu Mal al-Hind war Biruni bestrebt, als völlig unparteiischer Fachmann die Ansichten und Lehren der Hindus zu beschreiben. Er erklärt: Dieses Buch habe ich über die Überzeugungen der Inder geschrieben und ich empfand es nicht als angebracht, ihnen unbegründete Vorwürfe zu machen, obwohl ihre Ansichten von den unsrigen verschieden sind. Ich habe es auch nicht im Widerspruch zu meiner Religiosität und meinem Muslimsein betrachtet, ihre Worte, wenn immer ich glaubte, dass es zur Klärung des Themas nötig war, ausführlich zu zitieren. Sollten diese Zitierungen als Gotteslästerung erscheinen und die Anhänger der Wahrheit, das heißt die Muslime, den Einspruch dagegen als berechtigt betrachten, sage ich, das ist es, was die Hindus glauben, und diese wissen selber besser als jeder andere, wie sie auf solche Einsprüche antworten sollen. Biruni vergleicht in Mal al-Hind den Hinduismus mit den Überzeugungen anderer Völker. Da er der Ansicht ist, dass die Griechen vor Christus, Friede sei mit ihm, an die gleichen Dinge wie die Hindus glaubten, hat er die Überzeugungen der Griechen und Inder miteinander verglichen. An einer anderen Stelle in Mal al-Hind vergleicht er das Kastensystem in Indien mit dem Klassensystem zu der Zeit der iranischen Sassaniden und stellt fest, dass beide Systeme einander sehr verwandt sind. Dort, wo er über die Heiratssitten der Inder berichtet, geht er auch auf die Heiratsbräuche der Iraner, Juden und der Araber in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit ein. Ein weiteres wichtiges Werk von al-Biruni ist das Qanun-e-Masudi. Es ist ein wissenschaftliches Werk über Astronomie, Geographie und Mathematik und in 11 Teile gegliedert und ein klares Zeugnis für den wissenschaftlichen Fortschritt der muslimischen Astronomen. In diesem Werk versucht Biruni, die komplizierte Bewegung der Sterne zu untersuchen. Er demonstriert in diesem Buch erstaunliche Neuerkenntnisse in der Trigonometrie. Die Formel, die er im 11. Jahrhundert nach Christus für die Sinusfunktion gewinnt, kommt der Formel von Newton sehr nahe. Die geografischen Messangaben in al-Birunis Werk Qanun-e-Masudi basieren nur auf Forschung, Erfahrung und Erproben und daher verdienen die Tabellen in diesem Buch besondere Aufmerksamkeit. Dr. Zeki Velidi Toğan, ein türkischer Forscher, hat den Tabellenteil im Qanun-e-Masudi getrennt und zusammen mit Ausschnitten aus weiteren Werken Birunis veröffentlicht. Und nach ihm hat der amerikanische Forscher George Sutton sie wissenschaftlich beurteilt. Qanun-e-Masudi wurde 1919 seitens der Islamischen Universität von Aligarh in Indien ins Englische übertragen. Al-Biruni gehört zu den Gelehrten, die sich nicht mit den Aussagen und Schriften vorhergehender Gelehrter begnügten. Er hat mehrmals die Theorien von Vorgängern in Frage gestellt, insbesondere die von Aristoteles. Um die Aussagen von anderen sachgemäß zu beurteilen und seine eigenen Theorien zu überprüfen, stellte er genaue Beobachtungen an. Wie heutige Forscher war auch er bei dem Vergleich zwischen den Eigenschaften von zwei Stoffen bestrebt, die gleichen Untersuchungsbedingungen herzustellen. Um die Theorie von Aristoteles zu überprüfen, dass warmes Wasser schneller gefriere als kaltes, hat Biruni einen Versuch angestellt und ihn wie folgt beschrieben. Ich habe zwei Gefäße mit der gleichen Form und der gleichen Größe genommen und in jedes Gefäß die gleiche Menge Wasser geschüttet. In das eine warmes und in das andere kaltes Wasser. Beide Gefäße habe ich kaltem und trockenem Wetter ausgesetzt. Die Oberfläche des kalten Wassers gefror, während in dem warmen Wasser noch immer Wärme zu verspüren war. Ich habe das Ganze noch einmal ausprobiert und es ergab sich dasselbe. Biruni ist der Erste, der in allen seinen Schriften auf die Vorgeschichte von Gelehrtentheorien eingegangen ist und sie miteinander verglichen hat. Er hat manchmal ein vollständiges Buch der Geschichte der Wissenschaft gewidmet. Zum Beispiel hat er im Asar al-Bariya die Kalenderrechnungen der Inder, Araber, Griechen, Juden und Iraner verglichen. Oder in einem weiteren Buch über Sternkunde hat er über drei Lehrschulen, die griechische, indische und iranische, und den Einfluss, den sie auf deren verschiedenen Gelehrten hatten, gesprochen. Daher hat das Studium seiner Schriften den Forschern auf dem Gebiet der Geschichte der Wissenschaft einen neuen Weg geöffnet, um die Veränderungen und Entwicklungen der Wissenschaft im Laufe von mehreren Jahrhunderten kennenzulernen. Zu den weiteren Besonderheiten der Forschungsarbeit von al-Biruni gehört seine Bekanntschaft mit mehreren Sprachen. Er beherrschte das Neupersisch, Farsi, Türkisch, Arabisch, Hebräisch, Altsyrisch und Sanskrit und besaß ebenso Griechischkenntnisse. Er hatte erkannt, das für die Erforschung der Kultur anderer Völker und dem Wissen verschiedener Zivilisationen erst deren Sprache zu erlernen ist und es bei tiefgehender Forschung nicht viel nützt, sich auf Übersetzungen zu stützen. Deshalb hat er sich als erstes auf seiner Reise durch Indien Kenntnisse in Sanskrit angeeignet. Nach eigenen Aussagen war diese Sprache schwierig zu erlernen. Aber er hat die Mühe auf sich genommen und schließlich diese Fremdsprache dermaßen gut beherrscht, dass er mehrere Bücher aus dem Sanskrit ins Arabische übersetzte und gemäß einiger Autoren hat er auch einige Bücher aus dem Griechischen ins Sanskrit übertragen. Es gäbe noch viel über diesen iranischen Universalgelehrten zu berichten und wir konnten Ihnen nur einen Teil seiner Verdienste schildern. Beim nächsten Mal möchten wir einen weiteren bedeutenden iranischen Denker vorstellen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Kabiri mit dem Titel Mahe Nu, das heißt Neumond.
چشمای خسته بارون زده عطر اجابت دعا میپیچه تو خونه دلای آسمونی صدای رحمت خدا میپیچه صدای رحمت خدا میپیچه یه ماه نو ماهی که لحظه لحظهش به چشم عاشقا شب وصاله یه پنجره یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله زمزمه نیاز و بوی قرآن چه عالمی داره شبای قدرش شبایی که واسه دلای عاشق خورشید صد بهار ماه بدرش فردا تموم عاشقا میدونن تو دست هر کسی شاخ نوره عید که میاد بازم شکوفه میده هر دلی که منتظر ظهوره هر دلی که منتظر ظهوره یه ماه نو ماهی که لحظه لحظهش به چشم عاشقا شب وصاله یه پنجره یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Weiterhin guten Empfang.
wohltuend wie eine frische Sommerbrise. Nun hat unser Herr und Schöpfer wieder gütig die Tore zu seinen Segnungen für die Gäste des Monats Ramadan geöffnet. Der gesegnete Monat Ramadan besteht aus lauter edlen Augenblicken, in denen Geschenke aus dem Himmel in Empfang genommen werden können. So lasst uns diese Gelegenheit nicht versäumen. Wir lesen einige Worte aus dem Gebet Makarim Akhlaq von Imam Sajjad alaihi salam, nämlich: O Gott, lass unseren Glauben die höchsten Stufen und unsere Gewissheit die höchsten Grade erreichen. Imam Sajjad alaihi salam bittet hier um die höchsten Stufen des Glaubens, Iman. Hazrat Ali alaihi salam definiert den wahren Glauben damit, dass der Mensch sich zum Glauben bekennt, den Glauben verinnerlicht und gemäß seinem Glauben handelt. Es ist aber zu beachten, dass der Glaube an die Existenz des Schöpfers noch kein vollständiger Glaube ist. Damit wir die Stufe des vollendeten Glaubens erreichen, soll das, was wir denken und sagen und die Art, wie wir uns verhalten, Gott, den Höchsterhabenen, zufriedenstellen. Imam Sajjad alaihi salam hat in seinem Gebet Makarim Akhlaq anschließend an die Bitte um die höchste Stufe des Glaubens weitergesagt: Und, o Gott, lass unsere Gewissheit die höchsten Grade erreichen. Er bittet also nach dem Glauben auch noch um Gewissheit, und dies zeigt, dass die Gewissheit, Yaqin, über den Glauben, Iman, hinausgeht. Welcher Unterschied liegt zwischen Iman und Yaqin, zwischen Glauben und Gewissheit vor? Diesbezüglich lässt sich an die Worte des Gottesfreundes Ibrahim, Abraham, wie sie im Heiligen Koran stehen, erinnern. Im Vers 260 der Sure 2 heißt es: Und denke daran, wie Abraham sprach: Mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er, Gott, sprach: Hast du denn nicht daran geglaubt? Er, Abraham, sagte: Ja doch, aber ich möchte eben ganz sicher sein. An diesem Satz Hazrat Ibrahims alaihi salam ist zu sehen, dass die Gewissheit über dem Glauben steht. Imam Ali alaihi salam deutet laut Überlieferung das Wort Yaqin, Gewissheit, mit wahrer Ergebenheit und sagt: Der Islam bedeutet Ergebenheit, und Ergebenheit ist dasselbe wie die wahre Gewissheit, welche im Herzen der aufrichtigen Muslime entsteht. Zu Beginn der Sure 2 sagt Gott, dass diejenigen aufrichtige Gläubige sind, die an das glauben, was dem Propheten des Islams offenbart wurde, und auch an das glauben, was vor ihm auf andere Propheten herabgesandt wurde. Danach sagt Gott, dass aufrichtige Gläubige sich dadurch auszeichnen, dass sie vom Jenseits überzeugt sind, wörtlich, dass sie Gewissheit darüber haben. Der wichtigste Faktor, der die Menschen von der Sünde abhält und sie veranlasst, Gottes Gebote zu befolgen, ist eben diese Gewissheit über das Jenseits und die Gewissheit über den Lohn bzw. die Strafe Gottes am jüngsten Tag. Wenn jemand im Leben diesen Zustand der Gewissheit erreicht, wird sein Handeln zielorientiert und er begeht keinerlei Verstoß mehr gegen Gottes Gebot. Wer zu dieser Stufe emporgestiegen ist, wird auch die größten Schätze seines Lebens für Gott hergeben, um im Jenseits selig zu werden. Wer mit dem einverstanden ist, was Gott für ihn will, hat einen hohen Rang erreicht und diese Einstellung wirkt sich für ihn im Diesseits und Jenseits positiv aus. Dieser Mensch ist mit dem zufrieden, was Gott will. Laut einem Hadith Rutsi, das ist ein Hadith mit Worten Gottes, sagte Gott der Herr zu Moses: O Moses, der gläubige Diener ist das Geschöpf, das ich am meisten liebe, und wenn ich ihm ein Problem auf dem Weg lege, so gereicht es ihm zum Wohl, ebenso wie wenn ich ihm etwas vorenthalte. Und ich weiß besser, was für meinen Diener gut und zu seinem Wohl ist. Einmal hat Moses zu Gott, dem Höchsterhabenen, gesagt: Ich möchte einen deiner guten Diener sehen. Da wurde ihm gesagt: Geh vor die Stadt, dort ist ein Mann, der gerade auf dem Acker arbeitet. Er ist für uns einer der Guten. Moses ging also aus der Stadt heraus und sah einen Mann bei der Arbeit mit dem Spaten. Er wunderte sich, wieso dieser Mann zu denen gehört, die Gott als die Guten bezeichnet. Da fragte er Jibril, Engel Gabriel, in dieser Sache. Jibril sagte: Gott wird ihm eine Prüfung schicken, sieh, wie er reagiert. Da traf den Mann ein Übel und er wurde auf der Stelle auf beiden Augen blind. Der Mann setzte sich sofort hin und legte den Spaten zur Erde. Dann begann er wie folgt zu beten: O Gott, du mein Herr und Freund, solange du mich sehend wolltest, habe ich meine Augen geliebt. Nun, da du mich blind wolltest, liebe ich die Blindheit mehr als meine Sehkraft. Da verschleierten Tränen die Augen Moses. Er wandte sich dem Mann zu und sagte: Hör, ich bin der Prophet Gottes. Möchtest du, dass ich für dich bei Gott Fürbitte einlege, damit er deine Augen wieder sehend macht? Der Mann aber sagte: Nein. Und Moses fragte: Warum denn nicht? Da antwortete ihm jener Gottesdiener: Was Gott für mich bestimmt hat, liebe ich mehr als das, was ich mir selber für mich wünsche. Nun bringen wir wieder einen Ausschnitt aus dem letzten Willen Imam Alis alayhi salam, den er an seinen Sohn Imam Hassan alayhi salam richtete. Bekanntlich ist die Jugend die beste Zeit für die Formung des Charakters. Das Herz eines jungen Menschen ist noch rein von hässlichen Eigenschaften und das Licht der gottgegebenen Natur, der Fitra, in seinem Herzen flackert noch. Imam Ali alayhi salam spricht zu seinem Sohn Imam Hassan alayhi salam: Das junge Herz ist wie ein leeres Stück Erde, welches jedes Saatgut aufnimmt. Bevor dein Herz also hart wird und deine Gedanken sich auf andere Dinge konzentrieren, habe ich begonnen, dich zu lehren und heranzubilden und habe mich für deine Erziehung eingesetzt, damit du entschlossen das Herz ans Werk gehen lässt und alles nutzt, nachdem die Erfahrenen gestrebt haben, um dir die Mühe der Suche und das Bedürfnis nach dem Erproben zu ersparen. Du sollst das, was ich erkannt habe, erkennen und so klar erkennen, wie das, was ich im Schatten klar erkannt habe. Solange schlechte Angewohnheiten noch keine Wurzeln im Herzen eines jungen Menschen geschlagen haben, ist es einfach, gegen sie anzugehen. Deshalb ist die Jugendzeit eine günstige Gelegenheit, um sich von unwürdigen Eigenschaften zu befreien. Die jungen Menschen sollten diesen großen Vorteil auf geeignete Weise nutzen. Imam Khomeini, Gott habe ihn selig, hat die Heilung der Seele in der Jugend hervorgehoben. Er hat gesagt: Der große Dschihad ist der Dschihad, den der Mensch gegen die götzenhafte eigene Seele führt. Ihr jungen Menschen müsst jetzt mit diesem Dschihad Mühen auf Gottes Wegen beginnen. Ihr dürft nicht warten, bis euch eure jugendliche Kräfte verlassen. Je mehr die jugendliche Kraft verloren geht, desto zahlreicher werden die Wurzeln der schlechten Moral im Menschen und desto schwieriger wird der Kampf gegen das Schlechte.
Ein junger Mensch kann schnell in diesem Dschihad siegen, aber ein alter Mensch schafft das nicht so schnell. Ihr solltet nicht zulassen, dass eure Selbstheilung von der Jugend ins Alter verschoben wird.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.